Gut. Also, ich möchte mit Ihnen darüber nachdenken, wie können wir wirkungsvoll für Menschen beten. Ich möchte mit Ihnen einen Vers anschauen, werde Ihnen zuerst mal schauen, in welchem Zusammenhang er steht, und ich möchte Ihnen dann zeigen, wie unsere Gebete wirklich wirkungsvoll sein können. Und zwar gilt alles, was ich sage, nicht nur im Blick auf die Inspirationstage, sondern überhaupt für den Bau der Gemeinde Jesu. Also schauen Sie das in viel größerem Horizont. Und ich hoffe, dass ich Ihnen wirklich einige Dinge zeige, wie das wirkungsvoll werden kann. In Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 5, da heißt es: Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und Sie wissen vielleicht die Situation, in der dieser Text steht. Herodes hatte Jakobus hinrichten lassen und er merkte ziemlich schnell, dass das den Juden extrem gefiel, und so ließ er kurze Zeit später auch Petrus gefangen nehmen und er wollte auch Petrus umbringen. Aber die ganze Sache fiel in die Passazeit hinein, und von daher wusste auch ein Herodes, dass er warten musste, bis dieses Fest vorbei ist. Und jetzt sind wir in der Nacht vor der Hinrichtung. Und was mich total fasziniert ist, Petrus schläft einfach seelenruhig. Ich weiß nicht, ob Sie schlafen würden, wenn Sie wüssten, morgen sterben Sie. Oder wenn Sie wüssten, morgen werden Sie hingerichtet. Aber Petrus weiß, ich bin in den starken Händen des lebendigen Gottes geborgen. Es kann mir nichts passieren, was Gott nicht ausdrücklich will und zulässt. Und alles, was er will und was er zulässt, muss mir letztlich zum Guten mitwirken. Und darum einfach diese Ruhe von Petrus. Und jetzt wollen wir mal anschauen, was machte die Gemeinde. Organisierten sie einen Aufstand und versuchten, Petrus irgendwie frei zu bekommen. Nun, das haben sie glücklicherweise nicht gemacht. Sie müssen wissen, dieses Gefängnis war in einer Burg. Diese Burg war im Grunde genommen uneinnehmbar. Die Soldaten, die waren kampferprobt. Und wenn jetzt die Christen gekommen wären und wenn sie versucht hätten, irgendwie Petrus frei zu kämpfen, dieser Aufstand wäre blutig niedergeschlagen worden, und von daher ist es richtig gut, dass Sie das nicht gemacht haben. Haben Sie eine Bittschrift verfasst und von einflussreichen Bürgern unterschreiben lassen? Ich meine, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Es gab damals unter den Juden wahrscheinlich manche einflussreiche Leute, die durchaus nicht einverstanden waren mit dem, was Herodes machte. Vielleicht gab es auch in der Gemeinde einige einflussreiche Leute, und wenn jetzt eine Bittschrift verfasst worden wäre, wer weiß, vielleicht wäre Petrus freigekommen, aber auch das macht die Gemeinde nicht. Haben sie Geld gesammelt, um Herodes zu bestechen? Soll ich Ihnen etwas sagen? Damit hätten sie mit größter Wahrscheinlichkeit Erfolg gehabt. Herodes war total bestechlich, wenn man ihm, das ist von der Geschichte her klar, wenn man ihm genügend Geld gegeben hätte, Petrus wäre wahrscheinlich freigekommen. Meine Frau und ich, wir waren vor etlichen Jahren in Paraguay, hat man uns auch erzählt, Paraguay ist total bestechlich. Und man bekommt jeden Menschen mit genügend Geld ins Gefängnis, man bekommt jeden Menschen aus dem Gefängnis heraus, man muss nur genügend Geld geben. Und so ähnlich war das auch hier mit Herodes. Also wenn die Gemeinde ihm genügend Geld gegeben hätte, dann wäre Petrus freigekommen. Aber auch das macht die Gemeinde nicht, sondern was macht sie? Sie beten. Und jetzt bitte ich Sie, denken Sie nicht einfach fromm und sagen, das ist ja selbstverständlich. Sondern versetzen Sie sich mal in diese Situation. Überlegen Sie mal, wenn die Soldaten das gewusst hätten, da gibt's Christen, die beten, ich meine, die hätten gespottet. Die hätten gelacht, die hätten gesagt, jetzt wollen wir mal schauen, was mit diesen dummen Gebeten dieser törichten Christen passiert. Aber durch die Gebete wird Petrus wirklich frei. In der Nacht, ein Engel kommt, stupft ihn an der Seite. Interessant ist übrigens, Petrus weiß nicht, ob er träumt oder ob es Realität ist. Aber er ist klug genug, Gott auch im Traum zu gehorchen. Die Ketten fallen ab. Er geht dem Engel hinterher, die Türe des Gefängnisses, das ganze Tor öffnet sich, sie betreten die Straße, der Engel verlässt Petrus und erst jetzt kommt Petrus zu sich und er merkt, es ist alles Realität. Dann überlegt er einige Momente, wo soll ich hingehen, und dann entscheidet er sich, er geht ins Haus von Maria, das war die Mutter von Johannes Markus. Vermutlich dachte er, dort sitzen die Christen zusammen und beten. Er kommt dort an, klopft an der Tür, eine Magd mit Namen Rode geht zur Tür und als sie hört, dass es Petrus ist, vergisst sie ihm die Türe zu öffnen. Sie geht zurück zu den Beten und sagt, Leute, Petrus steht vor der Tür. Und die Gemeinde sagt, das kann nicht sein. Rode, das ist unmöglich. Also wahrscheinlich ist Petrus bereits hingerichtet worden. Das ist wahrscheinlich das Gespenst oder der Geist von Petrus. Petrus ist bereits tot. Nun, Petrus klopft weiter. Schließlich öffnet man ihm die Tür. Petrus betritt, jetzt stellen Sie sich mal vor, vielleicht waren so viele Beter da. Er tritt mitten unter die Beter und die sehen, ihr Gebet ist erhört worden. Was mir als zweites fasziniert ist, die Gemeinde betete, aber sie betete nicht im Glauben. Sie betete nicht das Gebet des Glaubens. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Und früher habe ich der Gemeinde in Jerusalem Vorwürfe gemacht. Ich habe gesagt, wie könnt ihr beten, aber nicht im Glauben beten, also nicht das Gebet des Glaubens beten. Heute bin ich zutiefst überzeugt, die Gemeinde hat alles absolut richtig gemacht. Die konnten nicht das Gebet des Glaubens beten. Wissen Sie warum? Sie kannten den Willen Gottes nicht. Sie wussten nicht, was will Gott tun, weil wir nur im Glauben beten können, wenn wir den Willen Gottes kennen. Aber das wäre ein Referat für sich. Aber sie haben so viel so richtig gemacht, dass sie diese gewaltige Gebetserhörung erlebt haben. Und ich möchte Ihnen vier Dinge zeigen, die die Gemeinde richtig machte. Das erste, welche Gebete werden erhört? Gott erhört Gebete, die an ihn gerichtet werden. In unserem Text heißt es, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott, zu Gott. Also das ist das Erste, Gott erhört Gebete, die an ihn gerichtet werden. Jetzt sagen Sie natürlich, ja, sind nicht alle Gebete an Gott gerichtet? Nein, bei weitem nicht. Auf dieser Welt werden ganz, ganz viele Gebete gebetet, die sind sicher nicht an Gott gerichtet. Sie sagen, ah, ich weiß, was Sie meinen. Sie reden von den Gebeten der Nationen, der Heiden, die zu ihren Götzen beten. Klar, das sind natürlich keine Gebete, die an Gott gerichtet sind. Nein, meine ich nicht, ich rede von unseren Gebeten. Sie sagen, ah, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Sie meinen die Gebete der Katholiken, die zu Maria oder zu einem Heiligen beten. Natürlich, das sind keine Gebete, die an Gott gerichtet sind. Nein, das meine ich nicht. Ich rede von unseren Gebeten. Ich bin ganz sicher, wir alle beten immer mal wieder Gebete, die sind nicht an Gott gerichtet. Ich will Sie nicht beleidigen, aber aus diesem Haus werden hin und wieder auch Gebete gebetet, die sind nicht an Gott gerichtet. Haben Sie auch schon mal gebetet und Sie waren gedanklich ganz woanders? Sie haben gebetet und waren gleichzeitig gedanklich bei einem Problem in der Arbeit oder im Urlaub oder irgendwo? Haben Sie auch schon mal gebetet und gedacht, wie lange muss ich noch beten? Oder in der Gebetsstunde, haben Sie auch schon mal gedacht, wie lange muss die Gebetsstunde noch gehen? Übrigens, diejenigen, die nicht in die Gebetsstunde gehen, ich frage mich, ob sie überhaupt bewusst sind, was sie da verpassen. Weil sie könnten ja mit dem Herrn aller Herren reden. Verstehen Sie? Und wenn sie ihnen das bewusst wäre, ja, dann würden sie in Schalen in die Gebetsstunde kommen. Weil das ist ja sensationell. Also wir sind uns oft nicht bewusst, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Ich zeige es Ihnen an einem Beispiel. Angenommen, ich hätte bitte ein Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten. Ich sage Ihnen, egal wer das jetzt ist, ich würde Ihnen das brühwarm erzählen. Ich würde sagen, ich werde nach Washington fliegen, dort werde ich dem Präsidenten begegnen. Wissen Sie, was ich nicht fragen würde? Ich würde nicht fragen, es nimmt mich Wunder, wie viel Zeit ich für den Präsidenten aufbringen muss. Würde ich nie fragen. Ich würde fragen, wie viel Zeit hat der Präsident wohl für mich? Und wenn der mich einlädt, ja, ich würde sicher gehen. Ich würde doch nicht sagen, ja nein, also das mache ich jetzt nicht, das finde ich jetzt total langweilig, dass ich zum amerikanischen Präsidenten gehen darf. Merken Sie? Also wenn wir uns bewusst sind, mit wem wir es eigentlich zu tun hätten in unseren Gebeten, ich sage Ihnen, wir würden in die Gebetsstunde gehen und wir würden uns ganz sicher nicht fragen, wie lange muss ich noch beten, sondern wir würden uns fragen, wie lange darf ich noch beten, ohne die alltäglichen Pflichten meines Lebens zu vernachlässigen. Und darum möchte ich Sie wirklich bitten, am Anfang des Gebetes, ich muss mir das auch immer wieder sagen, nicht einfach gleich loszulegen, sondern ein paar Augenblicke ganz still sein und sagen, okay, ich bin jetzt in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und dann fangen Sie an zu beten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum kann ich so sicher sein, dass ich in der Gegenwart Gottes bin? Die Bibel sagt, weil wir durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Wir sind alle Sünder. Die besten von uns sind Sünder und wir hätten natürlich nicht verdient, dass wir in die Gegenwart Gottes dürfen. Wenn wir etwas verdient hätten, dann hätten wir die Hölle verdient, aber nicht Gebetserhörungen. Aber weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, dürfen wir jederzeit Zugang haben zum lebendigen Gott. Wenn Sie sich bekehrt haben, also Jesus Ihre Sünden bekannt haben, Jesus in Ihr Leben aufgenommen haben, dann haben Sie immer, jederzeit Zugang zum lebendigen Gott. Und darum bitte ich Sie noch einmal, am Anfang des Gebetes machen Sie sich bewusst, ich bin jetzt in der Gegenwart Gottes und ich bin das, weil Jesus dafür gestorben ist. Ich komme zum Zweiten. Sind Sie bei mir? Jetzt sage ich Ihnen etwas, was Sie vielleicht nicht so bewusst sind, was ich Ihnen jetzt sage. Vielleicht ist es sogar für den einen oder anderen etwas Neues. Gott erhört Gebete, die intensiv sind, die energisch sind. Das heißt in unserem Text, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Jetzt ist es so, wenn wir die deutschen Bibel lesen, mehrheitlich, da kommt der Begriff ohne Aufhören vor, dann meinen wir, dass es sich hier um einen Zeitbegriff handelt, also ohne Aufhören möglichst lang. Das griechische Wort, das hier aber steht, bedeutet weniger ein Zeitbegriff, es bedeutet mehr intensiv. Also man müsste übersetzen, die Gemeinde betete intensiv, die Gemeinde betete energisch, die Gemeinde betete ausgestreckt zu Gott, das steckt in diesem Wort. Vielleicht haben Sie schon mal einen 100-Meter-Lauf angeschaut. So im Fernsehen kann man das mal anschauen. Die Läufer gehen in die Startflöcke, sie knien sich nieder, die Muskeln spannen an, der Startschuss erfolgt und jetzt laufen sie. Und sie sind so voller Energie, alle Muskeln sind angespannt. Und man sieht ja manchmal dann nach dem Rennen in Zeitlupe den Sieger von vorne und dann sieht man manchmal, wie die Ader hier nach außen tritt. So will er unbedingt gewinnen. Vielleicht haben Sie schon mal erlebt. Genau das steckt in diesem Wort. So hat die Gemeinde gebetet. Das gleiche Wort kommt noch einmal vor in Lukas 22, Vers 44. Und dort ist vom Gebetskampf Jesu im Garten Gethsemane die Rede. Das ist genau dasselbe Wort. Und Sie wissen, wie er gebetet hat? Er rang mit dem Tod. Sein Schweiß war wie Blut, der zur Erde tropfte. Jetzt sagen Sie, Moment mal, aber beten ist doch auch Anbetung. Beten ist doch auch Worship. Beten ist doch auch Gemeinschaft zu haben mit dem lebendigen Gott. Ja, natürlich. Aber wir reden jetzt vom wirkungsvollen Gebet. Also wir reden von dem Gebet, das etwas bewegt. Und wenn Sie die Bibel lesen, dann merken Sie, es ist oft vom Gebetskampf die Rede. Zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 15, da ermutigt Paulus seine Leser, ich ermahne euch aber durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Also hier haben wir Gebetskampf. Oder von seinem Mitarbeiter von Epaphras schreibt er, er ringt alle Zeit in seinen Gebeten für euch, damit ihr feststeht. Er kämpft, er ringt. Und jetzt überlegen Sie mal, wie oft sind unsere Gebete irgendwie einfach flach. In Tibet gibt es sogenannte Gebetsräder. Das ist eine Messingschale, ein Stab. Und da kann man ein Gebetsanliegen aufschreiben, hineinlegen, ein bisschen drehen und das Gebet herumtaspeln. Oder vielleicht haben Sie schon mal einen Katholiken beobachtet, wenn er den Rosenkranz herunterhaspelt. Aber ganz ehrlich, wie oft beten wir ganz ähnlich? Wenn ich Sie heute Abend fragen würde, sagen Sie mal, wofür haben Sie heute Morgen gebetet? Dann fürchte ich, dass einige von Ihnen sagen müssen, ich habe keine Ahnung, wofür ich heute Morgen gebetet habe. Ja, glauben Sie wirklich, dass Gott solche Gebete erhört? Einige von Ihnen wissen vielleicht ganz genau, wofür Sie heute Morgen gebetet haben, aber nicht, weil Sie intensiv gebetet haben, sondern weil Sie einfach jeden Tag dasselbe beten. Glauben Sie wirklich, dass Gott solche Gebete erhört? Nein, Gott erhört intensive Gebete, dieser Gebetskampf, diese ausgestreckten, erwartungsvollen Gebete. Ich sage Ihnen, die Kirchengeschichte und die Missionsgeschichte ist voller Beispiele von Frauen und Männern, die in dieser Weise gebetet haben. Zum Beispiel David Brainerd. Er war Missionar in der indigenen Bevölkerung in Kanada, in den Wäldern Kanadas. Er war gesundheitlich angeschlagen, vermutlich hatte er Tuberkulose. Er hat manchmal in den Wäldern Kanadas so intensiv gebetet, dass er trotz klirrender Kälte in Schweiß ausgebrochen ist. Dr. Park, der ihn sehr gut kannte, hat nach seinem Tod gesagt, wenn ich David Brainerd manchmal beten sah, hatte ich den Eindruck, er ist nicht ganz normal. Aber David Brainerd erlebte Erweckung unter den Indianern. Ich wünschte mir manchmal, wenn Leute uns sehen würden, dass sie vielleicht sagen würden, die sind nicht ganz normal in Refegetaingen. Aber wir würden etwas bewegen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und jetzt kommt wirklich vielleicht ein neuer Gedanke, wie kommen wir zu so einem intensiven Gebet? Und da gibt es eine falsche Antwort und es gibt eine richtige Antwort. Die falsche Antwort ist, dass wir das aus eigener Kraft heraus produzieren. Das haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt. Sie waren irgendwo in einer Gebetszeit und dann am Anfang hat man gebetet und es war alles ganz ruhig. Und dann hat jemand angefangen und er wurde immer lauter und immer lauter und immer lauter und irgendwann haben einem schon fast die Ohren gedröhnt. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt. Aber im tiefsten Innern hatten sie den Eindruck, irgendwie ist das falsch. Das ist gemacht, das ist irgendwie fleischlich. Das ist der fleischliche Weg. Nein, der richtige Weg, und jetzt sind sie alle auf Sendung, das ist jetzt wirklich, das könnte ihr Gebetsleben revolutionär verändern. Der richtige Weg ist, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, in und durch uns betet. Im Römerbrief Kapitel 8 sagt die Bibel, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Das ist ja unser Problem, wenn wir beten. Wir merken das oft, wir sind schwach. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Und jetzt kommt die Lösung. Sondern der Geist selbst vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzer. Jetzt gibt es Christen, die stellen sich diese Stelle so vor. Sie sagen, wir beten hier ein ganz trauriges, armseliges Gebet. Dieses traurige, armselige Gebet, dieses schwache Gebet, es gibt sogar Lieder, die so formuliert sind, dieses schwache Gebet geht irgendwie nach oben in den Himmel, dort kommt der Heilige Geist und macht aus diesem schwachen Gebet einen unaussprechlichen Seufzer. So stellen sich das manche Christen vor. Soll ich Ihnen sagen, ich bin zutiefst überzeugt, da ist etwas anderes gemeint. Wo wohnt der Heilige Geist? In uns. Genau, und der Heilige Geist möchte uns nun eine Last aufs Herz legen, zum Beispiel für verlorene Menschen, und er will uns die Kraft geben und die Energie geben und die Konzentration geben, dass wir intensiv beten können, dass es ein unaussprechlicher Seufzer ist. Ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, aber ich sage Ihnen, wie ich das manchmal ganz praktisch mache. Es gibt Situationen, da möchte ich beten. Ich habe auch Zeit zum Gebet. Bitte sagen Sie nicht, Sie haben keine Zeit. Wir haben immer Zeit, es ist nur eine Frage der Priorität, aber ich spüre in meinem Herz ist alles kalt. Keine Leidenschaft, nichts für verlorene Menschen, einfach mein Herz ist nur kalt. Und dann fange ich an und sage, Herr Jesus Christus, ich möchte jetzt beten. Aber mein Herz ist kalt. Aber ich danke dir, der Heilige Geist, der wohnt jetzt in mir und jetzt bitte ich dich, dass der Heilige Geist mir eine Last aufs Herz legt, und er in und durch mich betet. Und wissen, was ich dann oft erlebe? Nicht immer, aber oft. Ich bekomme eine riesige Last für verlorene Menschen. Ich kann beten und es ist wirklich fast ein unaussprechlicher Seufzer. Ich war in einer Gemeinde, habe ein Gebetsseminar durchgeführt. Am ersten Abend habe ich auch darüber geredet. Am dritten Abend kommt eine 20-jährige Frau auf mich zu und sagt, Beat, ich habe ausprobiert, was du am Montag erklärt hast. Ich bekam natürlich solche Elefantenohren. Habe gedacht, was kommt jetzt? Und dann sagt sie, es ist genau das passiert, was du erklärt hast. Ich bekam eine so unglaubliche Last für verlorene Menschen. Ich konnte intensiv beten. Es war fast wie ein unaussprechlicher Seufzer des Heiligen Geistes. Also das müssen Sie jetzt einfach mal ausprobieren. Nehmen Sie es wirklich mit. Haben Sie es verstanden, wie es funktioniert? Sie schauen mich ganz fragend an. Also Sie müssen es praktizieren, sonst werden Sie die Erfahrung nicht machen. Aber es lohnt sich wirklich. Sie schauen mich an, wie wenn Sie das noch nie gehört hätten. In der Bibel steht zweimal im Neuen Testament, betet im Heiligen Geist. Und genau das ist wahrscheinlich mit dieser Stelle gemeint. Also, das ist das Zweite. Gott erhört intensive Gebete, aber nicht selber gemacht, sondern vom Heiligen Geist gewirkt. Das Dritte. Gott erhört gerne das gemeinsame Gebet. Es heißt in unserem Text, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Jetzt ist es so, Gott erhört natürlich auch Gebete von Einzelpersonen. Das ist keine Frage. Wenn Sie die ganze Bibel genau studieren, werden Sie merken, die gewaltigsten Gebetserhörungen waren Gebete von Einzelpersonen. Also zum Beispiel Josua betet völlig allein und die Sonne bleibt einfach stehen. Also Gott erhört natürlich Einzelgebete, aber Jesus hat uns eine wunderbare Zusage gegeben für das gemeinsame Gebet. Er sagt in Matthäus 18, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch auf Erden eins werden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen geschehen von meinem Vater im Himmel, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine schier grenzenlose Zusage, Verheißung. Jesus sagt, wenn zwei Christen über einem Gebetsanliegen eins werden, können sie dafür beten, es wird garantiert passieren. Sie schauen mich mit 100 Fragezeichen an, schon vorher. Aber Sie müssen zugeben, es steht. Ich kann auch nichts dafür, dass Jesus das gesagt hat. Ich weiß natürlich schon, warum Sie so Fragen schauen. Sie sagen jetzt sofort, ja, aber wie oft beten wir zusammen und Gott erhört nicht? Gebetsstunden, Gebetsfeierschaft, Gebetsdreischaft, ja. Wie ist das denn? Schauen Sie, wenn wir miteinander beten, heißt das noch lange nicht, dass wir eins geworden sind über ein Gebetsanliegen. Ich zeige das an einem Beispiel. Angenommen, Sie kommen auf mich zu und Sie sagen, Beat, ich habe ein großes Problem, ich wäre froh, du würdest mit mir zusammen für dieses Anliegen beten. Nun müssen Sie wissen, dass ich meistens ein freundlicher Mensch bin und weil ich ein freundlicher Mensch bin, werde ich natürlich mit Ihnen zusammen beten. Also Sie beten für das Anliegen, ich bete für das Anliegen, ich bete aber nur für dieses Anliegen, weil Sie mich darum gebeten haben, dass ich für dieses Anliegen bete. Eins werden über einem Gebetsanliegen bedeutet, dass der Heilige Geist zwei oder mehreren Christen das gleiche Anliegen aufs Herz legt und jetzt kommen sie zusammen, jetzt beten sie und sie werden es wirklich bekommen. Es war sehr interessant, als ich diese Predigt zum ersten Mal in unserer Kirche gehalten habe, kam am nächsten Donnerstag unser Pastor in die Gebetsstunde. Wenn er die Gebetsstunde leitet, dann ist es meistens so, im ersten Teil bringt er drei oder vier Anliegen, die ihm wichtig sind im Blick auf die Gemeinde. Jetzt sind wir eine ganz, ganz liebe Gemeinde und weil wir so lieb sind, beten wir natürlich für die Anliegen unseres Pastors. Nach dieser Predigt kam er auch in die Gebetsstunde und sagte, ich habe drei Gebetsanliegen. Aber ich möchte nicht, dass wir einfach jetzt dafür beten, sondern ich möchte, dass wir eins werden über diesem Gebetsanliegen. Dann hat er das erste Gebetsanliegen gebracht. Alle haben gesagt, jawohl, wir sind einverstanden. Das zweite, alle waren eins. Kam das dritte Anliegen, da hat einer der Beter gesagt, Andreas, bei diesem Anliegen kann ich nicht mit dir eins sein. Ich weiß nicht mehr, ob wir dann trotzdem dafür gebetet haben, aber es hat mich sehr gefreut, dass der Pastor das so gut verstanden hat. Jetzt muss ich Ihnen allerdings ganz offen sagen, ich weiß auch nicht so recht, wie man das in Gebetsstunden machen will, wenn dann 30, 40 Leute zusammen sind, kann man ja nicht bei jedem Gebetsanliegen sagen, bist du eins, bist du eins, bist du eins, obwohl man sich überlegen müsste, ob es sich nicht lohnen würde. Es gab in der Kirchengeschichte eine Zeit, nämlich in der Heiligungsbewegung, da hat man teilweise genauso gebetet. Man hat nicht 100 Gebetsanliegen in der Gebetsstunde gebracht, sondern nur ein paar, aber man wurde sich eins. Und vielleicht müssten wir ja weniger lang für dasselbe Anliegen beten. Vielleicht wäre es ja effektiv. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie man es in der Gebetsstunde machen sollte. Also wir haben es dann wieder verändert, selbstverständlich. Wir beten in der Gebetsstunde halt so, wie man in der Gebetsstunde betet. Aber in einer Gebetszweier- oder Dreierschaft, zum Beispiel in der Ehe, wenn man miteinander betet, da sollten Sie das anfangen zu experimentieren. Also meine Frau und ich, wir praktizieren das seit ungefähr 3 Jahren. Also wir beten nicht nur, sondern nicht immer, aber oft fragen wir uns gegenseitig, können wir über diesem Gebetsanliegen eins sein? Und unsere Erfahrung ist jetzt in diesen 3 Jahren, ich kann das nicht so absolut sagen, aber wir haben den Eindruck, dass wir tatsächlich mehr Gebetserhörungen erlebt haben oder erleben als vorher. Experimentieren Sie ein bisschen. Also, Gott erhört Gebete, wo wir eins geworden sind. Können Sie auch zuhören? Habe ich noch ein paar Minuten? Schon? Okay. Ich zeige Ihnen noch das Letzte. Gott erhört Gebete, die konkret sind. Also, es heißt hier, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn, für Petrus, zu Gott. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir damals vor 6 Jahren gebetet haben. Meine Erfahrung ist auch, an Evangelisation wird meistens ziemlich konkret gebetet. Aber ich erlebe oft auch die Gefahr, auch bei mir selber, auch in Gebetsstunden, dass man so allgemein Plätze betet. Die kennen Sie auch. Herr segne. Kennen Sie die Gebetsanliegen? Herr segne. Also segne die Ältesten, segne die Baukommission, segne die Jugend, segne die Missionare. Und ich frage mich manchmal, wenn Gott dieses Gebet erhören würde, Herr segne, wie sieht die Gebetserhörung aus? Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, natürlich bete ich auch so, weil ich nicht immer ganz genau weiß, was eigentlich der Wille Gottes ist, in welche Richtung ich beten soll. Also ich sage nicht, dass wir das überhaupt nicht tun dürfen, aber wir sollten lernen, es uns nicht so einfach zu machen, sondern wirklich mal zu überlegen anhand der Bibel, was ist eigentlich der Wille Gottes, und dass wir dann lernen, konkret zu beten. Und die Erfahrung zeigt, je konkreter wir beten, umso konkretere Gebetserhörungen erleben wir. Ich weiß nicht, ob ich habe vielleicht mit Ihnen schon mal über das Gebet gepredigt, über eine andere Predigt. Vielleicht habe ich Ihnen dieses Beispiel schon einmal erzählt. Als wir in die Gemeinde gingen, die wir heute noch besuchen, da hatten wir auch so diese Allerweltsgebete. Und irgendwann mal habe ich so die Leute, die beten, ein bisschen gekitzelt, mache ich ja doch gerne, ein bisschen herausgefordert. Und da habe ich so Leute, wenn wir sagen, Herr segne die Ältesten, die treffen sich, ob wir jetzt für sie beten oder nicht. Natürlich, wir erwarten, dass sie die klügeren Entscheidungen treffen, klar, aber wir können es nicht prüfen. Und wenn wir für die Baukommission beten, ist dasselbe. Die treffen sich, ob wir für sie beten oder nicht. Natürlich, wir erwarten, dass sie klügere Entscheidungen treffen, aber wir können es nicht prüfen. Und dann habe ich gesagt, hört mal, neben diesen allgemeinen Gebetsanliegen, ich sage es noch einmal, die sind richtig, sollten wir einfach auch konkret beten, damit wir konkrete Gebetserhörungen erleben, weil es gibt ja nichts, was mehr ermutigt als eine konkrete Gebetserhörung. Meine, das gibt Freude. Und Jesus sagt, wir sollen in seinem Namen beten, damit die Freude vollkommen wird in unserem Leben. Und es verherrlicht doch den lebendigen Gott, wenn wir konkrete Gebetserhörungen erleben. Und Jesus sagt, wir sollen im Namen Jesu beten, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Also, habe ich gesagt, wir sollten einfach jetzt auch konkret beten. Das nächste Mal, als wir zusammenkamen, haben wir überlegt, wofür. Und sind wir uns eins geworden, wir beten für eine Bekehrung innerhalb von 1 Jahr in unserer Gemeinde. Die von einer Person, die noch nicht zu unserer Gemeinde gehört. Also nicht ein Kind oder Teenager, die waren ausgeschlossen, aber irgendjemand im Umfeld unserer Gemeinde. Vielleicht sagen Sie, das ist ja kein Problem, das erleben wir natürlich immer. Aber wir haben über Jahre keine einzige Bekehrung erlebt. Und wir hatten keine Evangelisation geplant. Es war schon sehr spannend. Wir haben angefangen zu beten. Nach 1,5 Jahr ist nichts passiert. Dann kam die zweite Hälfte, die letzte Woche. Und für mich war klar, ich werde unsere Beter stellen. Wenn wir innerhalb von 1 Jahr nicht eine Bekehrung erleben durch unsere Gebete, dann müssen wir uns fragen, was in unserem Glaubensleben irgendwie falsch liegt. Und dann hat sich eine Nachbarin, eine unserer Beterinnen, für Jesus entschieden. Soll ich Ihnen sagen, das war für mich eine der allerköstlichsten Bekehrungen, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Ich habe schon manche Bekehrungen erlebt, nachher auch mehr als eine pro Abend, aber das war eine der köstlichsten Bekehrungen. Und das hatte unglaubliche Auswirkungen. Wir haben angefangen, mutig zu beten und haben dann in den nächsten 3, 4 Jahren erlebt, wie sich 30, 40, 50 Kinder, Teenager und Jugendliche bekehrt haben. Wir hatten einen richtigen geistlichen Aufbruch. Wissen Sie, was dann passiert ist? Dann sind unsere Gebete wieder flach geworden. Ich sage das ganz bewusst, weil es unglaublich schwer ist, auf diesem Niveau wirklich zu beten. Und dann sind einige Jahre vergangen, dann kommt eine Beterin auf mich zu und sagt, Beat, ich habe den Eindruck, wir haben keinen Zugang mehr zum Thron Gottes. Habe ich gesagt, doch, den haben wir immer. Es steht im Hebräerbrief. Aber ich weiß, was du meinst, wir beten zu wenig intensiv und zu wenig konkret. Und dann haben wir wieder angefangen. Und wir haben in den letzten Jahren etwas Unglaubliches erlebt. Wir haben ja gebaut und wir hatten 3 Liegenschaften, aber trotzdem die Bausumme, die uns fehlte, waren 2 Millionen Franken. Und unsere Ältesten, ich sage nicht, dass das alle gemeinsam machen müssen, aber unsere Ältesten haben entschieden, wir bauen ohne Fremdkapital, also ohne Fremdschuld, also ohne Hypothek, nur mit den Gaben und zinslosen Darlehen unserer Leute. Und der Betrag, der fehlte, den nannten sie den noch vom Herrn zu erbittenden Betrag. Nach einem Jahr war unser Haus fertig, ein wunderbares Gebäude, die Baurechnung abgeschlossen, wir haben keine Schulden, wir konnten alles zahlen mit den Gaben unserer Leute und den zinslosen Darlehen unserer Leute. Aber was noch faszinierender war, während der Bauphase hat sich ein Bauarbeiter bekehrt. Ohne Evangelisation, der war bei einem Ältesten, Samstagabend, Sonntag hat er sich bekehrt. Damals im Sommer haben sich 10 Kinder und Teenager bekehrt. Im Herbst hatten wir irgendeine Gemeindeveranstaltung. Am Ende kommt ein Mann nach vorne, habe ich noch nie gesehen vorher, und sagt, Leute, ich habe euch etwas Wunderschönes zu sagen. Ich habe mich am letzten Montag für Jesus entschieden. Dann hatten wir Advent, wir hatten 4 spezielle Gottesdienste geplant. Dabei waren 3 dieser Gottesdienste niederschwellig. Sie wissen, was niederschwellig ist. Also niederschwellig, ein Konzert oder eine Sonntagsschulweihnachtsfeier, kann man Oma und Opi einladen und die hören etwas Schönes und Gutes, werden aber nicht konfrontiert. Und das Problem so von niederschwelligen Angeboten ist, dass die zwar wunderschön sind, das ist total gut, aber normalerweise bekehren sich keine Leute. Eben weil die Leute ja nicht herausgefordert werden. Ersten Sonntag, niederschwelliger Gottesdienst, jemand kommt durch die Werbung, okay, das ist verständlich, und entscheidet sich für Jesus. Zweiter Gottesdienst, wir hatten einen evangelistischen Gottesdienst, klar, mit Aufruf und allem, 2 Menschen haben sich bekehrt. Und in dieser Adventszeit noch eine 4. Person. Und so könnte ich Ihnen erzählen über Jahre hinweg. Und jetzt müssen Sie wissen, wir sind eine absolute Durchschnittsgemeinde. Das möchte ich wirklich hier betonen. Wir haben 2 solide Pastoren. Richtig gut, aber nicht jetzt, wissen Sie, wo Sie denken, ja, wenn wir die hätten, würde es uns auch passieren. Nein, nein, ganz normal. Das sage ich deswegen so klar, weil ich sage, wenn wir das erleben, kann das jede Gemeinde erleben. Da sagen Sie, ja, die haben einen Evangelisten, ja, den haben sie, aber der ist gar nie da. Und ich kann Ihnen sagen, die allermeisten Bekehrungen, an denen habe ich überhaupt keinen Anteil. Es sind relativ wenig Leute in unserer Gemeinde, die zum Glauben gekommen sind, irgendwo letztlich, wo Gott mich als Werkzeug gebraucht hat. Ich sage es einfach noch einmal, wenn Gott das bei uns wirken kann, kann er das in jeder Gemeinde. Jetzt sage ich Ihnen aber noch etwas. Seit etwa 2 oder 3 Jahren erleben wir praktisch keine Bekehrung mehr. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Ich kann Ihnen nur eine Beobachtung weitergeben. Wir waren in dieser Zeit jeweils 30 bis 40 Beter in der Gebetsstunde. Und jetzt sind viele dieser Beter alt geworden, können nicht mehr am Abend rausgehen und die Jugend hat es noch nicht verstanden. Und wir sind jetzt so 20, auch mal 25, wesentlich weniger. Ich weiß nicht, ob es an dem liegt, aber es ist einfach eine interessante Beobachtung. Also, das wollte ich Ihnen weitergeben. Ich wollte Sie wirklich ermutigen. Noch einmal, Gott erhört Gebete, die an ihn gerichtet sind. Gott erhört intensive Gebete, aber noch einmal nicht selber gemacht. Sondern lassen Sie sich vom Heiligen Geist eine Last aufs Herz legen und er soll Ihnen Kraft geben, dass Sie konzentriert beten können. Gott erhört Gebete, wo wir eins geworden sind. Müssen wir ein bisschen experimentieren, dass wir merken, ja, was ist der Wille Gottes? Auch wenn wir zusammen beten. Aber machen Sie das, können gute Erfahrungen sein. Und das vierte, Gott erhört konkrete Gebete. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit des Gebetes gibst. Und ich danke dir für alle Menschen, auch hier in diesem Raum, die wirklich Beter sind. Darüber freue ich mich wirklich. Ich danke dir aber auch für dein Wort, das uns immer wieder auch hilft und Anleitung gibt, wie wir noch besser von dir gebraucht werden können in der Fürbitte. Und ich möchte dich wirklich bitten jetzt für meine Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie das eine oder andere versuchen, in die Praxis umzusetzen und dass sie dann wirklich erleben, was da passiert und dass das ihr Gebetsleben vielleicht da und dort sogar noch erweitert. Ich danke dir wirklich für diesen Abend, für diese Möglichkeit und jetzt auch für das Zusammensein, auch fürs Miteinander beten. Amen.